Aufgepasst, True Crime Fans. Am 8. Juni 2024 bringen Zeno, Shaggy und Lisa ein exklusiv für diesen Abend gestaltetes Sommer-Special ihres True Crime Podcasts Mörderische Heimat auf die Bühne. In der einzigartigen Open-Air-Atmosphäre des Museumshofes Fulda werden dabei zwei echte Kriminalfälle zum Thema Sommer, Urlaub und Reisen vorgestellt. Zwei Fälle aus fernen Ländern, in denen einige von uns vielleicht auch schon ihren Urlaub verbrachten. Denn nicht nur in Petersberg und Poppenhausen geschehen Verbrechen. Auch in Portugal, Phuket oder Polynesien. Dazu gibt es wie immer spannende Einblicke hinter die Kulissen des Erfolgspodcasts Made in Fulda. Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter kreuz.com. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Willkommen zu Folge 46 und unserem vierten Teil der aktuellen Nordrhein-Westfalen-Staffel. Ja. Ihr hört den True Crime Podcast Mörderische Heimat und heute in einer Premierenkonstellation an den Mikrofonen, denn heute bringen wir zwei euch den Fall näher. Und wir, das bin ich, Lisa Cardinale, und mir gegenüber sitzt Shaggy Schwarz. Hi Shaggy.
Hallo Lisa, schön. Du hast schon zwei Fälle mit Zeno besprochen, aber wir zwei hatten noch nicht das Vergnügen bisher. Deshalb freue ich mich, dass wir nun unsere Premiere feiern dürfen.
Ja, ich freue mich auch total. Und zur Premiere haben wir natürlich auch wieder einen ganz, ganz tollen Fall mitgebracht. Ein Fall, der die Ermittlungsmethoden bis heute nachhaltig verändert hat. Und wenn ihr den Fall gehört habt, werdet ihr auch wissen, wieso.
Auf jeden Fall. Dann würde ich auch sagen, dass wir gleich mal loslegen, denn es gibt wahnsinnig viele Dinge, die wir zu besprechen haben und zu erzählen haben.
Und damit ihr wisst, um was es nun geht, gibt es eine kurze Zusammenfassung von Philipp.
Am 2. Juli 1931 fährt in einem Kölner Gefängnis das Fallbeil des Scharfrichters Karl Gröbler nieder. Der verurteilte Mann zu seinen Füßen beging allein in der Zeit zwischen Februar und November 1929 8 Morde. Dazu kommen weitere 31 Mordversuche, eine versuchte Notzucht und 27 Brandstiftungen. Bei einigen dieser Fälle trank der Täter angeblich im Anschluss das Blut seiner Opfer, was ihm in der Presse den Beinamen »Der Vampir von Düsseldorf« einbrachte. Der Täter gilt bis heute als einer der schlimmsten Serientäter Deutschlands.
Allein bei dieser Anzahl von Straftaten kann man schon ahnen, wie umfangreich dieser Fall ist. Daher werden wir unser Augenmerk vorwiegend auf die Haupttaten richten. Und das heißt, wir schauen uns zunächst mal an, wen wir hier vor uns haben. Lisa, du hast dich in der Kindheit unseres Täters umgeschaut. Um wen handelt es sich denn?
Der Mann heißt Peter Kürten und wird am 26.08.1883 in Mülheim am Rhein geboren. Hm. Mülheim kennt man, das ist heute ein Stadtteil von Köln.
Ah, okay, ja.
Peter Kürten wächst als Drittältestes in einer kinderreichen Familie auf. Mal spricht man von 10 oder 12, dann wieder von 14 Kindern. Zur Mutter hat Kürten ein distanziertes Verhältnis. Sie soll Peter als Baby in nasse, kalte Tücher gehüllt haben, um ihn zu töten.
Wow, das sollten wir uns auf jeden Fall notieren, wenn wir später die Frage erörtern, wie er zu einem solchen Monster werden konnte. Und der Vater, wie ist das Verhältnis zum Vater?
Ah, sogar noch schlechter. Man soll es nicht glauben, aber es ist wirklich noch schlechter als zu der Mutter. Sein Vater ist Alkoholiker, Er terrorisiert die Familie, prügelt die Geschwister und vergewaltigt die Mutter und ist von Beruf Sandformer.
Sandformer? Was macht man da?
Das musste ich auch nachschlagen. Das ist so eine Art Eisengießer. Ein Sandformer stellt feuerfeste Gussform her. Dazu benötigt man meist ein Gemisch aus Quarzsand, einem Binder und Wasser.
Also befinden wir uns in der Industrie.
Genau. Ja. In diesem Beruf wird Peter Kürten später ebenfalls arbeiten, wenn auch nicht lange. In der Familie selbst herrscht viel Gewalt. Der Vater kommt später sogar ins Zuchthaus, weil er die älteste Tochter missbraucht.
Schwierige Familienverhältnisse also.
Ja, mehr als das. Die Familie zieht 1894 nach Düsseldorf. Da ist Peter also so 9 oder 10 Jahre alt. Und bereits in diesem jungen Alter zeigt sich sein ungehemmter Drang nach Gewalt.
Wie äußert sich das?
Ja, also es wird berichtet, dass er als 9-Jähriger 2 Spielkameraden in den Rhein stößt und ihnen beim Ertrinken zuschaut.
Was? Das ist ja unfassbar als 9-Jähriger.
Ja. Und auch davor kommt seine Lust am Töten schon zum Vorschein. Bereits als 5-Jähriger begleitet er sehr gerne einen Hundefänger, der im selben Haus wohnt und der Hundewelpen im Rhein ertränkt. Das gefällt dem 5-jährigen Peter so gut, dass er im Anschluss immer wieder zum Spaß Hunde tötet. Nicht nur ertränkt, sondern auch auf diese einsticht.
Also erst werden Hundewelpen im Rhein ertränkt, dann seine Spielkameraden. Und da ist er noch keine 10 Jahre alt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, in der Tat. Aber das ist ja erst der Anfang seiner Karriere. Denn mit 13 versucht er, ein Schaf zu vergewaltigen.
Ein Schaf?
Ja, da das nicht funktioniert, tötet er das Tier.
Okay.
Und bald drauf würgt er das erste Mal ein Mädchen im Grafenberger Wald. Das Mädchen kann zwar flüchten, aber Peter gefällt das Gefühl und wohl auch der Tatort, denn der wird später noch häufiger ins Spiel kommen.
Ich bin gespannt. Okay, wir wissen nun schon bereits, dass wir es mit einem mehr als gewaltbereiten Menschen zu tun haben. Bisher ist es ja noch ein Kind. Wie entwickelt sich das weiter?
Ja, es folgen zahlreiche kleinere Vergehen, die aber den Rahmen sprengen würden. Denn er unterschlägt Geld bei der Arbeit, macht davon eine Rheinreise mit einer Prostituierten, fällt immer wieder negativ auf und verbüßt auch seine erste Haftstrafe.
Aber nicht wegen Gewalttaten?
Nee, das noch nicht. Im Juni 1899 muss er wegen Unterschlagung 2 Monate in Haft. Kaum draußen geht's aber genauso weiter. Man kann sagen, er pendelt im Anschluss zwischen Haftanstalt und kleineren Verbrechen wie Einbruch, Zechprellen und Diebstahl.
Und da ist er gerade mal 16 Jahre alt, richtig?
Richtig.
Ja.
Und jetzt lernt er eine Frau kennen, mit der er eine Beziehung eingeht. Maria Uhr heißt die Dame. Sie ist allerdings deutlich älter und könnte seine Mutter sein. Sie hat auch eine Tochter, die so alt ist wie Peter. Mit ihr lernt er erstmalig Sex kennen, der ihm gefällt. Maria Uhr mag es nämlich, von ihm gewürgt und geschlagen zu werden. Allerdings gefällt den Nachbarn der Umgang mit dem jungen Mann ganz und gar nicht. Sie beschweren sich und so trennen sie sich.
Aber er kommt nicht so gut mit der Trennung klar. Du hattest mir schon erzählt, dass er bei seiner Ex immer wieder einbricht.
Das tut er, genau. Heute würde man von Stalking reden. Er bricht immer wieder bei ihr ein und bedroht sie. Das wiederholt sich auch bei seiner nächsten Partnerin. Elisabeth Brunner heißt sie und ist eine ehemalige Mitschülerin von ihm. Als das auch scheitert, terrorisiert er die Eltern von Elisabeth, die gegen seine Beziehungen waren. Er schießt sogar auf den Vater und geht dafür wieder in den Bau, diesmal 1 Jahr und 3 Wochen.
Das ist ja auch recht typisch. Solche Typen können oftmals nicht mit Zurückweisung umgehen. Das scheint ja auch narzisstische Züge zu besitzen.
Ja, absolut, absolut. Nachdem Peter Kürten wieder aus der Haft raus ist, geht's genauso weiter und sogar noch schlimmer. Denn nun entdeckt er noch seine Leidenschaft für Brandstiftungen. Es folgen 24 Brandstiftungen. Dazu gibt es immer wieder Gewalt und Misshandlungen von Frauen. Dann wird er zum Militärdienst ins Infanterieregiment 98 nach Metz eingezogen. Dort haut er aber schon am ersten Tag wieder ab und versteckt sich. Man findet ihn und verhaftet ihn Silvester und steckt ihn wegen Fahnenflucht und schweren Diebstahls nun für 7 Jahre ins Zuchthaus nach Mütz.
Ja, das geht ja wirklich immer so weiter die ganze Zeit. Aber man lässt ihn immer wieder raus.
Ja, die Haftstrafen werden länger, aber er kommt immer wieder raus. Als er nun aber wieder aus dem Knast kommt, ist er noch mehr von Gewalt und Brutalität geprägt und beginnt nun seine blutige Arbeit.
Wir hatten ja schon gehört, dass einige Morde auf sein Konto gehen. Das heißt, jetzt genügen ihm Misshandlungen und Hunde erstechen und ertränken nicht mehr. Er will nun Menschen töten.
Und das tut er auch. Am 25. Mai 1913 wird er schließlich erstmalig, zumindest nachweislich, zum Mörder. Wieder ist er auf Einbruchstour und steigt in ein Haus in seiner Geburtsstadt Mülheim ein. Unten im Haus ist eine Gastwirtschaft, oben wohnen die Pächter, eine Familie Klein. Wahrscheinlich sind Herr und Frau Klein am Arbeiten in der Gastwirtschaft. Jedenfalls bekommen sie von dem Einbruch nichts mit. Das Fatale ist jedoch, dass ihre 9-jährige Tochter Christine in ihrem Kinderzimmer schläft.
Oh nein.
Peter Kürten kann nun endlich ungestört seiner Lust zu 100% nachgehen. Er zückt ein Messer und schneidet dem 9-jährigen Mädchen die Kehle durch. Der Einbruch rückt für ihn völlig in den Hintergrund, denn es gibt durchaus einiges Wertvolles zu stehlen. Aber nach der Tat verlässt er das Haus und geht nach Hause.
Aber du hattest mir erzählt, dass er so eine perfide Angewohnheit hatte, dass er immer wieder zu den Tatorten zurückkehrte, um sich daran zu ergötzen, was die Menschen über die Morde reden.
Genau, und das macht er auch hier, denn am nächsten Tag sucht er tatsächlich die Gaststätte im Haus auf und lauscht stundenlang den Gesprächen, was sie über die Tat erzählen. Das gefällt ihm.
Und hier gibt es noch eine Besonderheit bei dieser Tat, denn es gibt einen geradezu tragischen Zufall, der Peter Kürten in die Karten spielt.
Das kann man kaum glauben. Ja. Peter Kürten hat bei der Tat tatsächlich sein Taschentuch verloren, auf dem seine Initialen eingestickt sind. Also P.K.
Was ja zunächst einmal wie ein Sechser im Lotto für Ermittler wirkt, wenn der Täter so etwas am Tatort verliert.
Eigentlich ja. Das Tragische in diesem Fall ist aber die Tatsache, dass der Vater des Kindes ebenfalls Peter heißt. Wir erinnern uns, die Familie heißt Klein.
Ah. Ja, das heißt, der Vater Peter Klein verfügt über die gleichen Initialen wie Peter Kürten. P.K.
Genau. Also gerät erstmal der Vater des ermordeten Kindes in den Fokus der Ermittler. Der scheidet dann aber aus, weil er ein Alibi hat.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, aber freu dich nicht zu früh. Denn dann gerät der Bruder von Peter Klein ins Visier, weil ein Zeuge einen Mann vom Tatort weggehen sah, der einen Anzug trug.
Und der heißt Pius Klein oder wie? Oder hat er andere Initialen?
Nee, das hat nichts mit den Initialen zu tun. Dieser Onkel heißt Otto Klein und trägt gerne Anzüge. Ja. Dazu gibt es noch Erbstreitigkeiten innerhalb der Familie, sodass dieser Otto ein Motiv hätte. Das Ganze zieht sich dann über eine ganze Zeit und Otto Klein wird sogar der Prozess gemacht, dort dann aber aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Den Verdacht wird er aber bis zu seinem Tode nicht mehr los.
Ja.
Ja, und er fällt dann auch 2 Jahre später in Russland.
Wahnsinn, und das alles, während sich der wahre Täter wahrscheinlich ins Fäustchen lacht.
Davon können wir ausgehen.
Ja. Was treibt der denn in der Zwischenzeit?
Das war jetzt Ende Mai. Nur ein paar Wochen später geht's weiter bei Kürten, denn im Frühsommer 1913 fängt er ein Verhältnis mit einer Hausangestellten an und schon beim zweiten Treffen im Grafenberger Wald wirkt und schlägt er sie. Und wir erinnern uns, Grafenberger Wald, da war er ja schon damals als Kind und trieb sein Unwesen.
Stimmt, ja. Aber sie hat überlebt.
Sie überlebt, ja. Genau. Eine Woche später greift er ein Mädchen an und steckt 3 Scheunen in Brand. Darauf bricht er in eine Wohnung ein und verletzt wieder ein Mädchen mit einem Beil. Der Vater des Mädchens kann Kürten aber gerade noch so in die Flucht schlagen.
Das heißt aber auch, dass die Taktungen zwischen den Taten immer kürzer werden. Denn wir sprechen hier von Wochen, teilweise ja Tagesabständen.
Ja, manchmal sogar am selben Tag. Das wird aber erstmal alles unterbrochen, weil unser Täter aufgrund diverser anderer Delikte mal wieder ins Gefängnis muss. Am 14. Juli 1913 geht er wieder in den Bau. Diesmal sogar für 6 Jahre. Und diese Strafe verlängert sich um 2 weitere Jahre, weil Kürten an einer Gefängnismeuterei beteiligt ist.
Aber nur um das nochmal zu sagen, er geht nicht wegen dem Mord oder dem brutalen Überfall in den Knast, sondern wegen anderer Delikte.
Exakt.
Und nach dieser Haftzeit herrscht dann erstmal Ruhe und Ordnung rund um Düsseldorf.
Aber auch, weil Kürten nach seiner Haftentlassung zu einer seiner Schwestern nach Altenburg in Thüringen zieht und dort in einer Maschinenfabrik arbeitet. Dort lernt er 1921 Auguste Scharf kennen. Zu dieser Zeit hat Peter Kürten von seinen 38 Lebensjahren bereits 20 davon im Gefängnis verbracht.
Ja.
aber Auguste und er verstehen sich und die beiden werden ein Paar. Und dass er ausgerechnet sie gut findet, wundert nicht.
Warum?
Weil Auguste Scharf ebenfalls wegen Totschlags vorbestraft ist.
Da haben sich also die Richtigen kennengelernt.
Scheint so, ja. Jedenfalls heiraten die beiden und ziehen 1925 wieder zurück nach Düsseldorf. Zuerst in die Achenbachstraße, dann in eine Wohnung am Schwanenmarkt und schließlich in eine Dachgeschosswohnung in der Mettmanner Straße 71. Auguste arbeitet in einer Fischbratküche und in einem Café meist bis spät in die Nacht. Und das sage ich, weil Kürten dadurch meist freien Lauf hat.
Das heißt, er wird wieder aktiv.
Genau, das war er auch schon in Thüringen, aber wieder zurück in Düsseldorf schlägt er voll zu. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Er vergewaltigt und schändet zahlreiche Frauen.
Und seine Frau bekommt davon nichts mit?
Im Gegenteil. Sie weiß davon und überredet die Frauen im Anschluss, ihren Mann nicht anzuzeigen. Ja, die halten sich dran. Keine Ahnung warum.
Unfassbar. Aber zu der damaligen Zeit war das leider tatsächlich oft nichts Außergewöhnliches. Die Frauen schämten sich und gingen oft nicht zur Polizei, wenn ihnen sowas widerfuhr.
Ja, richtig.
Ja.
Wir machen mal einen Sprung ins Jahr 1929, denn das ist das Jahr, in dem Kürten komplett eskaliert. Er ist gerade wieder einmal aus dem Knast gekommen und überfällt am 2. Februar 29 im Düsseldorfer Osten eine Frau namens Apollonia Kühn. Er sticht mit einer Schere so heftig auf sie ein, dass die Spitze der Schere abbricht und im Schädel von Apollonia Kühn stecken bleibt. Dennoch überlebt sie diese Tat schwer verletzt, weil Kürten wohl glaubt, dass sie tot sei.
Ist das diese Kaiserschere? Da hatte ich in einem Zeitungsartikel von gelesen, den du mir gezeigt hast. Ja. Was ist eigentlich eine Kaiserschere?
Ja, das ist eine große Schere mit Bildern des damaligen Kaiserpaares. Wir sind ja Ende der 20er Jahre und da gab es viele Fans des Kaisers.
Und diese Schere nutzt er als Waffe?
Auch. Er lässt die Schere schleifen und kauft sich dazu noch einen Dolch. Damit geht er dann nur eine Woche später, am 9. Februar 1929, wieder los zum Töten.
Und diesmal wird es ihm auch gelingen.
Ja, ganz in der Nähe seiner Wohnung im Stadtteil Flingern trifft er gegen 18 Uhr auf die 8-jährige Rosa Ohlinger. Die hat sich verlaufen und Kürten bietet dem Mädchen an, es nach Hause zu bringen. Er passt einen Moment ab, in dem sie unbeobachtet sind. In der Höhe der Vinzenskirche sticht er dann plötzlich auf sie ein, bis Rosa tot ist.
Also wieder ein Kind.
Wieder ein Kind. Das sind leichte Opfer. Hm. Er zerrt ihre Leiche dann in eine Baustelle und lässt sie dort liegen. Dann geht er in aller Seelenruhe wieder nach Hause, zieht sich um und geht ins Kino.
Was? Er geht ins Kino, als ob nichts gewesen wäre.
Ja. Vielleicht, um sich noch ein Alibi zu verschaffen, keine Ahnung. Aber jedenfalls geht er ins Kino. Nach dem Film geht er nach Hause, befüllt eine leere Bierflasche mit Petroleum und geht wieder zurück zum Tatort, weil er womöglich Spuren auf dem Kind vernichten möchte.
Der will sie anzünden.
Ja, genau. Das gelingt ihm aber nicht, weil dort Passanten sind. Also lässt er die Flasche dort stehen und kommt am nächsten Morgen wieder. Die Leiche ist noch nicht entdeckt worden. Und nun verbrennt er sie mit dem selbstgemachten Molotow-Cocktail.
Er verbindet quasi seine beiden Leidenschaften, Töten und Brandstiften.
Das könnte man so sagen. Danach geht er wieder nach Hause und die Leiche wird später von zwei Bauarbeitern entdeckt.
Und wieder gibt's keine Spur, die zu ihm führt.
Mhm. Wir hatten es ja schon vorhin gehört, als er sein Taschentuch am Tatort verloren hatte und der Vater bzw. später der Onkel dafür beschuldigt wurde.
Genau.
Und jetzt kommt wieder Kommissar Zufall zu Hilfe, denn ein geistig verwirrter Mann namens Johann Strausberg gesteht die Tat.
Nicht dein Ernst?
Ja, das ist wirklich unglaublich. Dieser Johann Strausberg gesteht auch den vorherigen Überfall auf Apollonia Kühn.
Die Frau mit der Scherenspitze im Schädel.
Genau die. Diese Tat gesteht er auch.
Nach was für einem Muster sucht er seine Opfer denn aus?
Ja, es scheint eher Zufall zu sein, denn nur 3 Tage nach dem Mord an der 9-jährigen Rosa Ohlinger trifft er bei einer Schrebergartenanlage auf den 54-jährigen Rudolf Scheer. Der kam gerade aus der Kneipe und will in seinen Garten. Kürten sticht mit der Kaiserschere auf den 54-jährigen ein und versucht nun, hier aus dieser pulsierenden Wunde des Opfers dessen Blut zu trinken.
Zu trinken? Verrückt.
Mhm. Im Anschluss wirft er die Leiche von Scheer eine Böschung hinunter. Auch hier kommt er, wie fast immer, am nächsten Tag wieder zurück und unterhält sich mit den Leuten, die um den Tatort herumstehen.
Das heißt, er trifft seine Opfer immer zufällig?
Anscheinend ja. Also meistens sind es ja Frauen, die ihm gefallen und die er anspricht, ob sie nicht mit ihm spazieren gehen wollen.
Und die sagen zu, weil er eigentlich recht harmlos aussieht. Vielleicht ist das jetzt der Zeitpunkt, wo wir ihn mal beschreiben sollten, Lisa.
Gerne, ja. Das ist tatsächlich auch ein Grund, warum er so lange unentdeckt bleibt. Wir haben ja ein paar Überlebende, die ihn auch beschreiben. Aber die meisten beschreiben ihn als viel jünger, als er tatsächlich ist. Wir werden später erfahren, dass er sich teilweise schminkte, um jünger zu wirken. Er sitzt zum Teil stundenlang vorm Spiegel und trägt zentimeterdick Puder auf.
Interessant. Vielleicht also auch, um auch hier die Ermittler auf eine falsche Fährte zu locken.
Na, vielleicht.
Ja.
Vielleicht auch, weil er sich so bessere Chancen bei seinen Opfern ausrechnet. Er hat halt sonst eine normale Statur, immer einen akkuraten Scheitel. Ansonsten ist er immer ausgesprochen freundlich, sieht stets gepflegt aus, immer gestylt, trägt meist einen schicken Anzug und auffällig glänzende Schuhe. Er hat sogar immer ein Staubtuch bei sich, um sie sauber zu halten.
Könnte man ihn als Bieder bezeichnen?
Ja, ich denke, das trifft's ganz gut.
Und er trinkt noch häufiger das Blut seiner Opfer.
Wobei mir nicht klar wird, ob er das wirklich gut findet. Denn am 8. August geht er mit Maria Hahn spazieren. Es soll ein Ausflug werden. Er lockt sie auf eine Wiese und die beiden tauschen sogar Zärtlichkeiten aus. Aber das ist noch nicht das, was er will. Also würgt Pürten die Frau zunächst und ersticht sie im Anschluss wieder mit der Kaiserschere. Und jetzt trinkt er nämlich wieder das Blut seines Opfers, beziehungsweise versucht er es, denn dann erbricht er sich direkt.
Vielleicht hat er sich das Ganze in der Realität geiler vorgestellt und dann hat es ihn doch abgestoßen.
Ja, aber wieso wiederholt er das dann?
Naja, weil die Vorstellung anscheinend einen sexuellen Reiz auf ihn auslöst.
Ja, mag sein. Jedenfalls legt er die Leiche von Maria Hahn in einen Entwässerungsgraben. Am nächsten Tag kommt er aber wieder zurück und begräbt die Leiche. Im Anschluss kommt er noch öfter an das Grab zurück und befriedigt sich dort.
Das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Vergewaltigt er seine Opfer denn eigentlich?
Ja, manchmal vergewaltigt er sie, manchmal trinkt er deren Blut, manchmal zerstückelt er sie. Also ein durchgängiges Muster ist diesbezüglich eigentlich gar nicht zu erkennen. Er ermordet ja auch Männer, dann wieder Frauen und dann halt auch wieder Kinder und auch Tiere. Ja, und am 7. Dezember 1929 tötet er zum Beispiel einen Schwan im Hofgarten. Er schneidet ihm den Hals ab und trinkt dessen Blut. Das ist echt irre.
Jedenfalls kann er nun gar nicht mehr aufhören zu töten. Und das setzt sich auch sofort.
Das setzt sich sofort, ja. Denn am 20. August, also 12 Tage nach dem Mord an Maria Hahn, geht er zur Kirmes nach Lierenfeld. Um 2 Uhr nachts verfolgt er 2 junge Frauen auf dem Nachhauseweg. Als die eine dann zu Hause ankommt, muss die Freundin dann allein weitergehen. Und das ist natürlich die Chance für Kürpen. Die 18-jährige Anna Goldhausen wird von ihm hinterrücks niedergestochen, kann aber fliehen. Sie läuft zurück zum Haus ihrer Freundin und bringt sich in Sicherheit.
Aber Kürpen ist jetzt angestachelt. Er hat noch nicht genug. Er will unbedingt noch jemanden umbringen.
Ja. Nur ein paar Meter weiter trifft er auf die 31-jährige Olga Mantel. Er bedrängt sie und versetzt ihr mehrere Stiche in den Rücken. Allerdings hört ein Pförtner die Schreie der Frau und schaut nach, was los ist. Kürten flieht vom Tatort und sticht auf seiner Flucht noch auf den 30-jährigen Heinrich Kornblum ein, aber auch er kann sich retten.
Das Perverse ist hier wieder, dass Kürten aber wohl nicht nach Hause flüchtet, sondern wieder wartet, bis die Polizei eintrifft und auch noch den Abtransport seiner Opfer beobachtet und genießt. Er ergötzt sich wieder an dem Leid, was er verursacht hat.
Allerdings geben die Frauen eine Täterbeschreibung ab, aber auch hier bleibt die Ermittlung des Täters im Anschluss erfolglos.
Der muss sich doch mittlerweile unverletzlich fühlen, oder? Was hat er denn für ein Glück, dass er nie erwischt wird?
Absolut. Deswegen zieht er auch gleich ein paar Tage später, am 24. August, wieder los. Und das ist ein besonders furchtbarer Fall.
Das ist der Mord mit den beiden Kindern, oder?
Ja.
Na.
Ich finde, der Mord bzw. Doppelmord zeigt am besten, wie durchtrieben er vorging.
Die Tat hattest du mir vorab ja schon mal beschrieben. Das ist echt übel.
Ja, möchtest du das vielleicht erzählen?
Also, 24. August fährt Peter Kürten mit der Straßenbahn wieder zu einem Schützenfest. Es ist 4 Tage nach der Tat auf der Kirmes in Nierenfeld. Diesmal verfolgt er aber 2 kleine Mädchen. Das scheint ihm diesmal leichter zu sein. Es handelt sich dabei um die 13-jährige Luise Lenzen und die 5-jährige Gertrud Hamacher. Er spricht sie an und fragt die Ältere, ob sie wohl für ihn ein paar Zigaretten holen gehen könnte. Er passt so lange auf die 5-jährige Gertrud auf.
Das meine ich. Wie durchtrieben, oder? Ich meine, er schickt erstmal die Ältere weg, damit er freies Spiel mit der Kleinen hat.
Voll. Kaum, dass Luise weg ist, würgt er die 5-jährige und schneidet ihr im Anschluss die Kehle durch. Das ist schon entsetzlich genug, aber unser Täter hat noch lange nicht genug. Denn Luise kommt ja bald darauf mit den Zigaretten zurück. Er geht ihr extra entgegen, damit sie von weitem nicht die Leiche ihrer Freundin erkennt. Dann würgt er auch sie, doch Luise kann noch entkommen. Sie läuft fort, doch Kürten holt die 13-Jährige ein und sticht sie nieder. Die Leichen der Mädchen werden dann am nächsten Tag entdeckt.
Und Peter Kürten kommt auch diesmal wieder zurück an den Tatort und schaut sich alles an, wie die Polizei alles absperrt und die Menschen entsetzt um den Tatort stehen und sich über das furchtbare Verbrechen unterhalten. Auch er unterhält sich an den Tatorten mit den Passanten und manchmal sogar mit den Polizisten.
Gleichen Abend fährt er noch nach Oberkassel und überredet dort die 26-jährige Gertrude Schulte dazu, mit ihm auf die dortige Kirmes zu gehen. Auf dem Rückweg sticht er bei den Rheinwiesen mit seinem Dolch wieder so heftig zu, dass erneut seine Klinge abbricht und diesmal im Wirbelknochen von Gertrud Schulte stecken bleibt. Sie schreit lauthals um Hilfe und einige Jugendliche eilen herbei. Kürten wirft den Dolch weg, wartet aber erneut die Ankunft der Polizei ab. Dann geht er ganz entspannt nach Hause.
Gerade diese Sache mit den Kindern finde ich echt wahnsinnig abartig. Also eigentlich den Rest auch, aber... Boah.
Was ich neben den Taten gerne noch ansprechen würde, ist die Tatsache, dass Kürten der Polizei ja sogar Hinweise zukommen lässt.
Ja, zumindest indirekt. Er erfasst Skizzen vom Grab von Maria Hahn und wirft es als erstes beim Verlagshaus des Düsseldorfer Stadtanzeigers ein. Aber da reagiert man zu seiner Enttäuschung zunächst nicht darauf. Das wird aber nicht die einzige Skizze bleiben. Lass uns gerade noch chronologisch weitergehen, denn dann kommen wir gleich zu den anderen Skizzen.
Okay.
Es folgen 3 weitere Taten im September und Oktober. Am 29. September packt er einen Hammer ein und geht zum Hauptbahnhof. Dort trifft er auf die 31-jährige Ida Reuter. Auch hier geht's wieder auf einen Spaziergang.
Dass diese Frauen alle noch mitgehen, die müssen noch mitbekommen haben, dass ich einen Mörder hier herumtreibe. Wie kann ich denn da mit einem Fremden auf einen Spaziergang gehen?
Naja, er wirkte wohl wirklich zu unscheinbar und bieder. Na, wie du vorhin schon sagtest.
Ja, trotzdem. Das ist schon etwas unverständlich und unvernünftig.
Ja, das sowieso.
Ja.
Ja, jedenfalls schlägt er dann mit dem Hammer auf die Schläfe von Ida Reuter, die daraufhin sofort bewusstlos zusammenbricht. Er zieht sie in die Rheinwiesen und schlägt dort weiter auf sie ein, bis sie tot ist. Dann stiehlt er ihren Koffer und einen Ring und kommt später zurück, um ihre Leiche in den Rhein zu werfen. Das klappt aber nicht, weil sich dort Personen aufhalten.
Ich kann das einfach nicht glauben, wie unvernünftig die sind.
Ja, das wird Peter Kürten später auch sagen. Man habe es ihm viel zu leicht gemacht.
Das ist natürlich auch Blödsinn. Das klingt ja gerade so, als ob die Frauen eine Mitschuld hätten. Das haben sie natürlich nicht, aber ein bisschen vorsichtiger.
Ja, es folgen dann 2 versuchte Morde an der 34-jährigen Hubertine Meurer und an der Prostituierten Clara Wanders. Der Stiel seines Hammers bricht und er muss den Mord abbrechen, weil der Hammerkopf irgendwo ins Gebüsch geflogen ist.
Wie makaber.
Voll. Am 11. Oktober 1929 trifft Kürten in der Düsseldorfer Innenstadt auf die 22-jährige Elisabeth Dörige. Sie ist wohnungslos und arbeitslos und er lädt sie in eine Brauerei ein. Danach gehen sie zunächst zu Kürten nach Hause.
Und seine Frau?
Na, die war wohl wieder arbeiten.
Tja.
Allerdings wird ihm das dann wohl auch zu heiß und sie gehen nach draußen zum Fluss Düssel. Dort schlägt er wieder mit dem Hammer zu und vergewaltigt sie.
Hm.
Er glaubt, sie ist tot, aber sie lebt noch. Als sie gefunden wird, fällt sie allerdings ins Koma und stirbt nach 36 Stunden. Auch hier kehrt er wieder zum Tatort zurück und unterhält sich mit einem der Polizisten. Danach fertigt er wieder eine Skizze von Maria Hahns Grab an und wirft sie in den Briefkasten der Polizeiverwaltung Düsseldorf.
Jetzt muss ich mal blöd fragen. Ich dachte, der Hammer ist kaputt und verloren gegangen.
Ja, man wird später ein ganzes Arsenal an Hämmern bei ihm finden.
Ja.
Er hatte vorgesorgt.
Verstehe. Und das, was du jetzt erzählt hast, hat alles am gleichen Tag stattgefunden.
Ja, alles am gleichen Tag. Ja. Diesmal sucht man auch tatsächlich nach der Leiche, aber man findet sie nicht, weil die Skizze zu schlecht ist. Der nächste Mord lässt aber nicht lange auf sich warten. Am 7. November spielt die 5-jährige Gertrud Albermann vor dem Haus ihrer Tante. Kürten überredet das Kind, mit ihm zu gehen. Sie kommt sogar noch an dem Haus einer Bekannten der Familie vorbei und Gertrud winkt den Bekannten zu. Doch da die Kleine ganz fröhlich lächelt, denken sich die Bekannten nichts Schlimmes.
Unfassbar, der hat so ein Glück.
Ja, und es wird noch skurriler. 2 Monteure sehen Kürten mit der Kleinen und vermuten, dass er der gesuchte Mörder sei. Aber auch hier wirkt das Kind zu fröhlich und die Männer sehen davon ab, die Polizei zu rufen. Stattdessen führt Kürten das Kind zu einem Kleingartengelände. Dort würgt er Gertrud Albermann, bis sie bewusstlos ist und versetzt ihr mehrere Stiche auf die Schläfe. Und auch hier versucht er wieder, das Blut des kleinen Mädchens zu trinken. Er missbraucht sie und sticht weiter auf sie ein, bis sie tot ist. Dann legt er die Leiche von ihr in einem Gebüsch ab.
Wir hatten ja echt schon einige Fälle, aber so eine Willkür und Wahllosigkeit in dieser Häufung, das hatten wir in keinem anderen Fall in dieser Ausprägung.
Lass mich gerade noch sagen, dass er am nächsten Tag wieder eine Skizze von Maria Hahns Tatort fertigt. Er lässt sie der Redaktion von Die Freiheit zukommen. Und nicht nur das, diesmal sogar mit einem Hinweis auf den Fundort Gertrud Albermann.
Von dem Mädchen, das er gerade getötet hat.
Genau.
Und diesmal findet man die Leiche?
Nein. Aber ein Bauer findet zufällig einige Gegenstände der Toten und verständigt die Polizei, die daraufhin tatsächlich die Leiche von Maria Hahn entdeckt. Es kommt also endlich mehr Bewegung in den Fall.
Das ist sowieso ein Punkt, über den wir noch genau sprechen müssen. Denn nicht nur auf der Seite des Täters gibt es brutale Tathergänge, die man so noch nicht kannte. Auch auf Seiten der Polizei werden neue Ansätze der Ermittlung ausprobiert, um endlich den Täter zu stellen. Was kannst du uns dazu sagen?
Naja, man muss zunächst einmal die Zeit sehen, in der sich das alles abspielt. Das ist bei weitem nicht mit den heutigen Ermittlungsarbeiten zu vergleichen. Dennoch versucht man vergeblich, den Täter zu finden. Ab September 1929 führt man beinahe täglich Razzien durch. Aber eine wirkliche Spur findet man nicht. Man versucht alles Mögliche. Es bieten sich Hellseher bei der Suche an. Und selbst der britische Krimiautor Edgar Wallace bietet seine Hilfe an. Ja, aber das alles führt nicht zu einem Ergebnis.
Das ändert sich erst, als man einen Ermittler aus Berlin bittet, sich der Sache in Düsseldorf anzunehmen. Auch das klingt ja wie in einem Krimi. Man ruft nach dem Superstar-Kommissar, der den Fall dann auch löst. Ein bisschen wie Sherlock Holmes oder Hercule Poirot.
Ja, und so ähnlich spielt es sich ja auch ab. Du hast dich da einem ganz besonderen Mann gewidmet, der nun in den Fall eingreift.
Ja, das stimmt. Man schickt einen Mann namens Ernst Gennert von der Hauptstadt Berlin nach Düsseldorf, um Licht ins Dunkel zu bringen. Gennert ist eine Koryphäe und Leiter der weltweit ersten ständigen Mordkommission. Und der geht in der Tat völlig neue Wege. Er ist auch der Erste, der den Begriff Serienmörder überhaupt benutzen wird. Bis dato kannte man die Beschreibung gar nicht.
Und was macht er so anders?
Er revolutioniert die Fallanalyse und die Spurensicherung. Bis dahin räumte man die Tatorte mehr oder weniger noch auf, anstatt alles zu dokumentieren. Aber Gennert gilt auch als der erste Profiler Deutschlands, weil er sich wirklich mit der Persönlichkeit des Täters auseinandersetzt und die als Ausgangspunkt für seine Ermittlungen nutzt.
Und was war das für ein Mensch, dieser Ernst Gennert?
Ja, das ist mega interessant. Ernst August Ferdinand Gennert, so sein vollständiger Name, kommt schon sehr früh mit dem kriminellen Milieu in Berührung. Denn er wächst im wahrsten Sinne des Wortes hinter Gefängnismauern auf. Sein Vater war nämlich Oberinspektor einer neu erbauten Haftanstalt in Berlin. Und die Familie wohnte auf dem Gelände.
Ach was.
Ja. Nach der Schule und einem abgebrochenen Jurastudium bewirbt Gennert sich dann bei der Polizei und merkt schon bald, dass die meisten Kollegen an Tatorten völlig planlos oder sogar schlampig arbeiten. Sie verwischen eher Spuren, statt sie zu sichern.
Und das will er anders machen.
Absolut. Gennert ist ein echter Pedant in diesen Dingen. Er pocht auf eine neue Beweisaufnahme, die immer dem gleichen Ansatz folgt. Noch heute gilt bei der Spurensicherung sein Leitsatz, am Tatort wird nichts angeordnet, sondern bereits Angeordnetes durchgeführt. 1926 gründet er dann die sogenannte Inspektion M, die erste ständige Mordkommission der Welt.
Inspektion M klingt ganz nach dem Film M, eine Stadt sucht einen Mörder. Mhm. Ein Film, der ja auch von unserem Fall Peter Kürten inspiriert wurde.
Ja, richtig. Und für den Kommissar in dem Film stand Gennert tatsächlich Pate. Der Regisseur Fritz Lang setzte ihm damit ein Denkmal.
Da verschmilzt also Fiktion und Realität.
Übrigens gibt es die Rolle von Ernst Gennert auch bei der Serie Babylon Berlin.
Ach stimmt, jetzt ja. Wo du es sagst. Das ist doch der Vorgesetzte von Gerion Rath?
Gerion Rath, ja.
Gerion Rath, ja. Ich liebe diese Serie. Toll. Aber Gennert scheint ja auch im wahren Leben echt neue Wege zu gehen. Ne?
Das tut er. Er lässt zum Beispiel ein Spezialfahrzeug mit Minilabor konstruieren, das sogenannte Mordauto. Und baut die zentrale Todesermittlungskartei auf, den Vorläufer einer heutigen polizeilichen Datenbank.
Und funktioniert sein Plan denn auch?
Er hat eine Aufklärungsrate von 95%. So klärt Gennert allein 298
Morde. Wow.
Die ganzen detaillierten Strukturen werden dann leider ab 1933 direkt von den Nazis für ihre Zwecke ausgenutzt. Hm. Die nutzen dieses Raster zum Beispiel für ihre Judenverfolgung.
Okay, verstehe. Aber zurück zu unserem Fall. Gennert kommt dann nach Düsseldorf und erstellt ein Profil von dem potenziellen Mörder. Dann veranlasst er, dass man diverse Männer mit Vorstrafen aus der näheren Umgebung der Taten abgleicht. Und tatsächlich gerät nun auch Peter Kürten in dieses Raster. Aber als Polizisten sich beim Nachbarn von Kürten erkundigen, sagen die, dass das ein ganz netter und feiner Herr ist, der sicher nicht für die Morde verantwortlich ist und die Polizisten suchen nicht weiter dann nach ihm.
Da sieht man wieder, dass selbst noch so ein gutes Ermittlungsraster nur so gut wie die Beamten sind, die es dann ausführen. Denn eigentlich müssten die Polizisten ja von dessen Vorstrafenregister wissen und ihnen sollte klar werden, dass der keinesfalls so ein netter, feiner Herr ist.
Eigentlich ja.
Ja.
Aber so verpufft auch diese Chance, obwohl man dem Täter schon ganz nah war.
Dann lass uns mal einen Schritt zum Ende hin machen. Denn wir wissen ja, dass er zu guter Letzt ja dennoch erwischt wird. Wie kommt das zustande?
Ja, das ist ehrlich gesagt purer Zufall.
Inwiefern?
Am 14. Mai 1930 ist Kürten wieder unterwegs auf der Suche nach einem neuen Opfer und stößt auf eine junge Frau, die anscheinend von einem anderen Mann belästigt wird. Mhm. Kürten geht dazwischen und vertreibt den anderen Mann und kümmert sich um die Frau. Sie heißt Maria Butlis. Nichts ahnend begleitet Maria Butlis ihren Retter daraufhin in seine Wohnung.
Er nimmt also wieder ein Opfer mit zu sich nach Hause.
Ganz genau. Und schnell bereut Maria, dass sie mit ihm mitgegangen ist, denn der vermeintliche Kavalier wird nun ebenfalls aufdringlich. Sie besteht darauf, die Wohnung zu verlassen und tatsächlich geht Kürten darauf ein. Er lässt von ihr ab und bietet ihr an, sie in ein nahegelegenes Mädchenwohnheim zu bringen. Auf dem Weg dorthin beginnt er sie im Grafenberger Wald zu würgen.
Grafenberger Wald, das ist uns ja bereits bestens bekannt.
Ja, so ist es. Dann lässt er aber plötzlich von ihr ab. Warum, weiß man nicht. Und Butlis entkommt ihrem Peiniger und flüchtet. Mhm. Und jetzt wird es kurios. Denn Butlis schreibt einer Freundin über den schrecklichen Vorfall. Doch der Brief wird von der Post falsch zugestellt und landet bei einer Familie in der Nachbarschaft. Die informieren dann aber zum Glück die Polizei von dem Brief und die Polizei wiederum nimmt Kontakt zu der Absenderin auf.
Zu dieser Maria Butlis.
Genau.
Ja.
Und die führt sie dann zur Adresse von Kürten, denn er hatte sie ja mit zu sich nach Hause genommen. Allerdings ist sie sich vor Ort nicht mehr ganz sicher, ob es denn wirklich das Haus war, als sie im Hausflur ist. Und jetzt macht sie etwas sehr Mutiges. Sie geht später noch einmal alleine dorthin und trifft seine Nachbarin im Haus. Und jetzt rate mal, wer just in diesem Moment auch auftaucht.
Peter Kürten.
Bingo. Ja. Sie erkennt ihn aber nicht. Hm. Aber er. Allerdings gibt sich ihr Gegenüber nicht zu erkennen. Dennoch gerät er jetzt in Panik. Er hebt 140 Mark ab und holt Kleidung aus seiner Wohnung. Dann mietet er sich ein Zimmer und sagt seiner Frau, dass er untertauchen muss.
Und die kennt das wahrscheinlich schon von ihm, dass er ab und zu mal untertauchen muss.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Allerdings ändert sich das schnell. Am 23. Mai 1930 kommt die Polizei zur Wohnung von Peter Kürten. Dort ist aber niemand, weil er ja untergetaucht ist und seine Frau gerade zur Arbeit ist. Also fahren sie zur Arbeitsstelle von Auguste. Dort informieren sie Auguste Kürten, was ihr Mann getan haben soll und fahren gemeinsam mit ihr zu ihr nach Hause. Sie lassen eine Vorladung für ihren Mann da.
Ist Auguste denn auch von den Morden informiert? Dass er öfter mal Frauen vergewaltigt, scheint sie ja zu wissen. Das haben wir ja schon gehört, aber Morde?
Nee, das weiß sie nicht, dass ihr Mann hinter all den grausamen Morden steckt, die sie natürlich auch alle kennt. Hm. Die beiden treffen sich auf einem abgelegenen Feld und Peter Kürten gesteht seiner Frau nun alles, als sie ihn damit konfrontiert. Sie schlägt daraufhin vor, einen gemeinsamen Suizid zu begehen. Er wollte aber lieber abhauen, weg aus Düsseldorf.
Aber die Polizei wird Auguste Kürten doch sicher weiter beobachten.
Nicht nur das, sie verhaften sie und im Verhör gibt sie daraufhin den Aufenthaltsort von Peter Kürten preis. Aber er ist nicht da, als die Polizei eintritt. Auguste Kürten sagt den Beamten, dass sie sich am nächsten Tag an der Rochuskirche mit ihrem Mann treffen werde. Das hatten sie ausgemacht. Am 24. Mai 1930 kommt er auch tatsächlich zum vereinbarten Treffpunkt und wird dort von der Polizei festgenommen.
Und damit ist der Vampir von Düsseldorf den Ermittlern nun endlich ins Netz gegangen. Aber das ist noch nicht das Ende unserer Geschichte. Wir wollen nämlich natürlich auch wissen, wie der Prozess bzw. das Urteil aussieht.
Mhm. Zunächst gesteht Peter Kürten alle Taten und gibt auch Täterwissen preis. Bei der Voruntersuchung widerruft er sein Geständnis jedoch. Nur die Brandstiftungen und die Fälle, bei denen die Frauen überlebt haben, gibt er zu. Er hätte das Ganze gegenüber seiner Frau auch nur gestanden, damit sie die Belohnung bekommt. Dann werden jedoch bei ihm die Tatwaffen gefunden und auch persönliche Gegenstände der ermordeten Mädchen. Jetzt gesteht er erneut. Er zeigt den Ermittlern sogar ein Versteck, wo er 4 weitere Hammer auf Vorrat gebunkert hat. Er lobt die besondere Eigenschaft der Hämmer, weil oft nur ein einziger Schlag auf die Schläfe seiner Opfer genügte, damit sie bewegungslos waren.
Jetzt kommt der Narzisst wieder raus, der sich brüsten will.
Ja. Wobei ihm nun schon bewusst wird, dass er hier vielleicht nicht mehr lebend davonkommt.
Plädiert er denn auf nicht schuldfähig?
Ja, so ähnlich. Und man untersucht das auch. Man prüft seinen Geisteszustand, indem man ihn 8 Wochen in der Heil- und Pflegeanstalt Bedburg-Hau untersucht und ein 1000 Seiten starkes Protokoll anfertigt. Aber das Ergebnis lautet, Peter Kürten ist voll schuldfähig.
Dann kommen wir mal zum Prozess, denn der hat es auch noch in sich.
Der beginnt am 13.04.1931. Sein Verteidiger versucht noch alles mit der schweren Jugend Peter Kürtens zu erklären, aber damit kommt er nicht durch.
Ich kann mir auch vorstellen, dass sich das Gericht das nicht hätte erlauben können, wenn sie hier zu gnädig agiert hätten. Die Öffentlichkeit wäre Sturm gelaufen.
Denke ich auch. Insgesamt hat er im Laufe seines Lebens 78 Verfahren angesammelt. Brandstiftung, Einbruch, Fahnenflucht, Unterschlagung, Raub, Vergewaltigung, Mord. Das Urteil in seinem letzten Verfahren wird am 22. April 1931 verkündet. Peter Kürten wird wegen Mordes in 9 Fällen zum Tode verurteilt, plus 15 Jahre Zuchthaus wegen 7-fachen Mordversuch.
Damals gab es eben noch die Todesstrafe und die wird auch umgesetzt.
Die wird auch umgesetzt, obwohl Kürten noch ein Gnadengesuch einreicht. All das nutzt nichts mehr. Die preußische Regierung lehnt das Gesuch am 30. Juni ab. Am nächsten Tag, das ist dann der 1. Juli, wird er in das Gefängnis Klingelpütz in Köln überführt und einen Tag später soll er dann bereits hingerichtet werden.
Davon haben wir zu Beginn ja schon gehört.
Ja, er schreibt übrigens noch Briefe an seine überlebenden Opfer und die Angehörigen seiner Opfer und an seine Frau. Am 2. Juli um 6 Uhr morgens wird er schließlich mit dem Fallbeil hingerichtet. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Kürten, das er am Ende des Prozesses geäußert hatte. Ich hatte eigentlich dauernd die Stimmung, sie werden es Drang nennen zum Umbringen. Ich wollte das Blut der Opfer rauschen hören. Wenn ich die Mittel dazu gehabt hätte, hätte ich ganze Massen umgebracht. Jeden Abend, wenn meine Frau Spätdienst hatte, bin ich herumgestreift nach einem Opfer.
Das ist schon eine echt kranke Nummer. Dazu vielleicht noch eine passende Information, die von Interesse sein könnte. Kürtens Leichnam wird nämlich anschließend zu Forschungszwecken an die anwesenden Ärzte zur Untersuchung an das Anatomisch-Biologische Institut der Universität Köln gegeben. Man wollte unter anderem sein Gehirn untersuchen, ob es hier Auffälligkeiten gibt, die diese grausamen Taten erklären könnten. Die Bestattung findet dann auch dementsprechend ohne den Kopf des Täters statt.
Und der Kopf?
Das ist auch sehr spannend. Der mumifizierte Kopf gelang nach dem Zweiten Weltkrieg dann auf unerklärliche Weise in die USA und in die Hände eines Sammlers. Der will den Schädel unbedingt für seine Ausstellung haben und tatsächlich ist der mumifizierte Schädel Kürtens bis heute als Exponat in dem Museum Whipplace, Believe It or Not zu sehen. Das passt irgendwie. Das Ende ist genauso bizarr wie der gesamte Fall und all diese Nebengeschichten. Alles irgendwie unglaublich, faszinierend, aber auch abstoßend.
Ja, total. Vielleicht noch ein letztes. Im April 2023 sorgt der Fall dann nämlich nochmals kurzzeitig für Aufsehen, weil eine bisher unbekannte Akte aufgetaucht ist. Dabei handelt es sich um die Akte des damaligen Ermittlungsrichters Karl Hertel. In der Akte befinden sich handgeschriebene Originalbriefe Kürtens und dessen Vernehmungsprotokolle.
Wie hat man die nach der langen Zeit wiedergefunden?
Die Akte stammt aus dem Nachlass eines Generalbundesanwalts. Nach dessen Tod hat der Sohn die Akte gefunden und sie dem Landesarchiv Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt. Dadurch kann man letzte Wissenslücken schließen und den Fall im wahrsten Sinne des Wortes wieder zu den Akten legen.
Eine Frage hätte ich noch. Weißt du denn, was mit seiner Frau passiert ist? Die war doch im Anschluss eine wandelnde Zielscheibe in der Öffentlichkeit. Wenn alle wissen, dass dein Mann dieser Serienmörder war, das stelle ich mir heftig vor.
Ja, du meinst Auguste Kürten?
Ja.
Da habe ich nicht viel gefunden, außer dass sie zunächst in die Nervenheilanstalt Grafenberg kam und später einen anderen Namen angenommen hat. Außerdem ist sie später aus Düsseldorf weggezogen. Ich glaube, ich habe Leipzig gelesen. Ja, sie ist dann nach Leipzig gezogen.
Genau. Okay.
Aber was mich noch interessieren würde, weißt du, was aus unserem Superkommissar wurde? Gennert?
Gennert, ja. Der ging wieder zurück nach Berlin. Mit der Machtergreifung der Nazis 1933 hatte er allerdings mehr oder weniger ausgedient. Der Dicke oder auch der Buddha vom Alexanderplatz, wie er aufgrund seiner Leibesfülle von ca. 135 Kilo genannt wurde, starb schließlich am 21. August 1939 in Berlin an Krebs.
Der Buddha vom Alexanderplatz.
Ja, da gibt's einige Anekdoten zu ihm.
Na komm, zum Schluss vielleicht noch eine amüsante Anekdote. Wir haben hier so wenig zu lachen gehabt heute, da würde das am Ende ganz gut tun.
Okay, wobei die auch etwas makaber ist.
Na, noch makaberer als das, was wir heute gehört haben, kann es nicht mehr wirklich werden. Schieß mal los.
Richtig. Neben seinem trockenen Berliner Humor und den vielen Anekdoten, die von ihm erzählt wurden, trug Gennerts Statur natürlich dazu bei, ihn zum bekannten Original werden zu lassen. Viele seiner Spitznamen verdankt er daher seinem enormen Appetit, vor allem seiner Leidenschaft für Stachelbeerkuchen. Und nicht ohne Grund trug seine Sekretärin Gertrud Steiner den Spitznamen Bockwurst-Trutchen.
Oh, das ist aber voll süß. Das finde ich irgendwie gar nicht makaber. Das ist irgendwie goldig.
Das Makabere erzähle ich ja auch jetzt.
Ach so.
Ein Kuriosum stellte nämlich auch Gennerts Amtszimmer im ersten Stock des Berliner Polizeipräsidiums dar. Es muss eine unvergleichliche Mischung aus plüschig, gemütlichem Wohnzimmer und Gruselkabinett gewesen sein. Den Mittelpunkt des Büros bildete ein durchgesessenes grünes Sofa und zwei ebenfalls durchgesessene grüne Plüschsessel. Einen Meter darüber hing dann eine Konsole, auf der ein präparierter Frauenkopf stand, der einmal in Papier gewickelt aus der Spree geborgen worden war und der von den Kriminalbeamten als Zigarettenspender zweckentfremdet worden ist.
Okay, das ist makaber.
Und in der Ecke neben dem Sofa lehnte noch eine Axt, die einst Tatwaffe in einem Tötungsdelikt war. Dazu hingen Fotografien männlicher und weiblicher Mörder und deren Opfer an der Wand.
Also alles Dinge, die man täglich im Büro anschauen und um sich herum haben möchte. Nicht.
Der Beruf scheint ja durchaus abgefärbt zu haben.
Ja, kann man verstehen. Da muss man irgendwie eine Macke kriegen. Aber ich wundere mich ja schon immer, dass Zeno nicht schon komplett durchgedreht ist, was der schon alles für den Podcast recherchiert hat.
Das stimmt, wobei ein bisschen durchgeknallt ist er ja schon. Aber auch ein wunderbarer Übergang zu unserer nächsten Folge. Die gibt es in 14 Tagen wieder und dann ist Zeno auch wieder mit von der Partie. Du bist auch mit dabei, oder?
Ja, genau. Ich bin wieder dabei, Zeno auch und wir machen die nächste Folge zusammen.
Wunderbar, Lisa. Es hat mir Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, dir hat unsere Premiere auch gefallen.
Total, ja.
Dann verabschieden wir uns für heute und sagen Tschüss und Bye, Bye.
Ciao, Shaggy, und bis zum nächsten Mal.